Südostasien suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Die Lage im Bürgerkriegsland Myanmar ist weiterhin unübersichtlich. Bisher sind mehr als 1.600 Todesopfer bestätigt. Es wird befürchtet, dass deutlich mehr ums Leben gekommen sein könnten. Aus Thailands Hauptstadt Bangkok werden 17 Tote gemeldet. Es gibt aber noch Dutzende Vermisste. Zum ersten Mal ist eine deutsche Weltraumrakete von europäischem Boden gestartet. Sie hob am Mittag von einem Weltraumbahnhof in Norwegen zu einem Testflug ab, stürzte kurz danach auf die Erde und explodierte. Die Trägerrakete des bayerischen Start-ups ESA Aerospace soll in Zukunft kleine und mittelgroße Satelliten ins All bringen. Der heutige Testflug war nach Betreiberangaben nur dazu gedacht, um Daten und Erfahrungen zu sammeln. Brandenburgs Städte und Gemeinden warnen davor, dass sich die angespannte Finanzlage durch den geplanten Doppelhaushalt des Landes weiter verschärfen könnte. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Graf sagte, nach jetziger Schätzung müssten pro Einwohner 140 Euro eingespart werden. Sabine Löprig, RBB 24.
Schon jetzt gäbe es eine kommunale Finanzkrise. In vielen Städten und Gemeinden würden daher Einsparungen und Erhöhungen von Abgaben vorbereitet. Das Kabinett hatte am Freitag den Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Die Kommunen bekommen nach den Plänen für 2025 und 2026 unter dem Strich weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen als erwartet.
In der ostukrainischen Großstadt Kharkiv sind durch russische Luftschläge mindestens 2 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden gab es außerdem rund 30 Verletzte, darunter auch Kinder. Wie der Generalstab mitgeteilt hat, wurden ein Militärkrankenhaus und ein benachbartes Wohnhaus getroffen. Insgesamt seien mehr als 100 Drohnen auf ukrainisches Gebiet abgefeuert worden. Ein Großteil wurde demnach abgeschossen. Syrien hat eine neue Regierung. Übergangspräsident Übergangspräsident al-Shara hat am Abend sein Kabinett aus 22 Ministern vorgestellt. Man wolle nun die staatlichen Institutionen auf der Basis von Verantwortung und Transparenz neu errichten, sagte Shara. Im Dezember hatte eine Rebellenallianz den langjährigen Machthaber Assad und sein Regime gestürzt. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich von seinem Trainer Marco Rose getrennt. Das hat der Verein am Vormittag mitgeteilt. Gestern hatte Leipzig 0:1 in Mönchengladbach verloren. Aktuell belegt der Verein Tabellenplatz 6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, immer wieder Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter mit Graupel, maximal 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau Eiskeller 7 und in Mansch nur 10 Grad. Morgen viele Wolken, im Süden auch leichter Regen. Nur selten zeigt sich die Sonne, bei höchsten Werten von 8 bis 11 Grad morgen. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Claudio Abbado. Die Musikserie von Kai Lührs Kaiser.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge unserer Sendereihe über den Dirigenten Claudio Abbado. Heutiges Thema: Abbado, der Schüchterne. Kann es introvertierte Dirigenten überhaupt geben?
Thank you.
Seufzergalopp, Opus 9 von Johann Strauss' Vater, Claudia Abbado 1991, live am Pult der Wiener Philharmoniker. Warum? Nun, man könnte ja seufzen angesichts eines Themas, wie wir es uns für die heutige Folge unserer vielteiligen Abbado-Hommage vorgenommen haben. Abbado, der Schüchterne. Was geht uns das an, ob ein Dirigent schüchtern oder nassforsch, introvertiert oder draufgängerisch von Natur ist? Hauptsache, er kann, was er soll, nämlich dirigieren. In diesem Sinne könnte man aufseufzen aus Mitgefühl mit einem Berufsstand, der sich indiskret naher Blicke offenbar nicht erwehren kann. Doch genau das, und darum kommen wir ja auf dieses Thema überhaupt, war neu an Claudio Abbado. Er lebte in einer Zeit, wo Home-Stories bei Dirigenten nichts Außergewöhnliches mehr waren. Nehmen wir nur die beiden wichtigsten Vertreter der direkten Vorläufergeneration. Von Herbert von Karajan gibt es etliche Filmberichte mit Familie, entstanden im Inneren des großen Hauses in Arniff bei Salzburg. Ebenso gibt es zahllose Fotos, auf denen Karajan als Skifahrer, als Autofan oder als Pilot posiert. Seine Ehefrau Eliette von Karajan war fast ebenso bekannt wie Karajan selber. Bei Leonard Bernstein, noch schlimmer, lassen sich sogar Fotos finden, auf denen der Dirigent oben ohne zu sehen ist, am Pool oder in der Sommerfrische. Dies war der neue Standard der 60er und 70er Jahre. Von Vertretern der älteren Schule dagegen, von Furtwängler, Erich Kleiber oder Hans Knappertsbusch, hatte die Welt noch kaum ein privates Detail zur Kenntnis genommen. Und bei Abbado, bei ihm, gut aussehender Mann, der er war, dürfte das Interesse der Yellow Press eigentlich kaum geringer ausgeprägt gewesen sein als bei Karajan und Bernstein. Er verweigerte sich dem aber, wie es scheint. Zwar ließ er gelegentlich mal eine hartnäckige Journalistin auf sein Anwesen in Sardinien. Fotos geschossen wurden da aber nicht. Ist also die Tatsache, dass wir die Frage nach der angeblichen Schüchternheit Abbados als indiskret empfinden können, womöglich sogar Zeichen einer erfolgreich abgeschotteten Privatsphäre, Ergebnis einer wohl ausgedachten Strategie? So ist es, wie ich glaube. Das Bild des undurchsichtigen Claudio Abbado war ein Teil des Erfolges dieses Dirigenten. Er mag schüchtern gewesen sein, doch er münzte dies um in Aspekte unmittelbarer Faszinationskraft, und das hatte es noch nicht gegeben. zweiter Satz, Jeu de Vague aus La Mer von Claude Debussy, dirigiert als musikalischer Impressionismus und als Suspense zugleich von Claudio Abbado live 2003 mit dem Lucerne Festival Orchestra. Als pure Faszinationsmusik könnte man diesen Satz beschreiben, als Spiel changierender Gegensätze, passend zu einem Dirigenten, der als Phänomen der Schüchternheit faszinierte, in einem Beruf, der dafür eigentlich kaum geeignet schien. Doch zunächst einmal, wie kommt es überhaupt zum Eindruck der Schüchternheit des Claudio Abbado? Vom Wort her, um zu wissen, wovon hier überhaupt geredet wird, sei festgestellt, Schüchternheit als menschliches Verhalten bezeichnet die Scheu im Umgang mit anderen, Verlegenheit, Scham, Versagensangst mögen dazugehören. War Abbado so? Nun, die Biografen sind sich darin einigermaßen einig. Er selbst hat sich gleichfalls in dieser Richtung geäußert, so zum Beispiel 2003 im Gespräch mit Paul Smatschny.
Ein großer Fehler ist immer zu denken, ah, ich kenne schon genug. Ne? Ich kenne nie genug. Ne? Ich habe immer für jedes Stück eine große Krise. Manchmal Wochen, manchmal Monate vor dem Konzert. Ich denke, ich muss absagen. Ich weiß nicht genug. Und das vielleicht ist eine der wichtigsten Sachen für mich.
Eine Führungskraft im klassischen Sinne schien er nicht zu repräsentieren und musste doch vor einem Orchester stehen, das womöglich Anweisungen von ihm erwartete. Abbado, eigenem Bekunden nach, litt unter starkem Lampenfieber, welches erst im Verlauf des Probenprozesses zurückging. Er hatte also, wie man daraus schließen muss, Auftrittsangst, nicht in Bezug auf das Publikum, sondern vorm Orchester. Abbado habe ein Orchester geleitet, aber nicht angeleitet. So hat es mir gegenüber Friedhof Hager beschrieben, Autor eines sehr schönen Buches über Abbado bei Suhrkamp. Abbado mochte die Idee einer Bestimmung von außen nicht, sondern er hat lediglich, was zu einer Schüchternheit passen würde, das, was von den Musikern kam, koordiniert. Die Frage, was schüchtern bedeutet und was nicht, sollten wir in diesem Zusammenhang vielleicht nicht abschließend zu klären versuchen. Dennoch kann ich persönlich sagen, dem einen, zugleich letzten Interview Abbados, das ich selber mit dem Dirigenten führen konnte, im Jahr 2012 in seiner Wohnung in Bologna, wo er zwei Jahre später starb, diesem Interview, sage ich, gingen stundenlange Erklärungen voran, in denen ich darüber aufgeklärt und instruiert wurde, wie man Abbado tunlichst, pfleglichst zu behandeln habe, was besser nicht angesprochen werden solle und dass man bei dem wortkargen, mit Vorsicht zu behandelnden Mann vor allem eines können müsse, zwischen den Zeilen lesen. Man erhielt mit anderen Worten Anleitungen dazu, einen Dirigenten zu behandeln wie ein rohes Ei. Ich würde nun sicherlich nicht behaupten wollen, dass der Mann, den ich dann kennenlernte, ein Maß an Zerbrechlichkeit oder Labilität an den Tag legte, das ein solch vorsichtiges Sich-Annähern hätte nötig erscheinen lassen. Es mag also vorauseilende Ängstlichkeit seitens der Entourage mit im Spiel gewesen sein. Eines war Abbado aber ganz gewiss, soweit kann ich es bezeugen, ein leiser, leise sprechender, in sich vertragter, dabei freundlicher Mann. Und er war damit, darauf kommt es hier nur an, ein Gegentypus zum gewohnten Bild des selbstherrlichen Maestro. Bevor wir das Bild, zu dem Abbado den Gegenpol bildete, näher erläutern, hier ein großes, von Abbado bewundertes Beispiel. Ein Dirigent, den Abbado auch im Konzert noch persönlich erlebt hat, Wilhelm Furtwängler. Furtwängler, nebenbei gesagt, galt vom Typus her als intellektueller Musiker, ganz ähnlich wie Abbado auch. Doch Furtwängler, kein Zweifel, konnte Tacheles reden und den Musikern hart und professoral auf die Finger klopfen, wenn es sein musste. Und das hört man ja auch.
Thank you.
Allegro Vivace, Trio und Poco meno Allegro, der dritte Satz aus der vierten Symphonie von Ludwig van Beethoven, Wilhelm Furtwängler, 1952 am Pult der Wiener Philharmoniker. So komfortabel langsam das Tempo hier gewählt wird und so weich gestimmt das zur Verfügung stehende Orchester auch klingt und so ungeschlacht die Ausführung erscheint. Man hört, dass mit dem Mann, der hier am Pult steht, nicht zu spaßen war. Man hört eine harte Hand, man hört die Einstellung der Musiker, na gut, wenn er es so haben will. Man hört einen autoritären Dirigenten, so wie man dies bei Claudio Abbado, aus welchen Gründen auch immer, mit Sicherheit nie hörte. Dieser Typus des autoritativ letztentscheidenden und superioren Dirigenten, den Furtwängler mitverkörperte, war in der damaligen Zeit überhaupt nichts Außergewöhnliches. Sie waren alle so, so sagte mir rundheraus einmal Daniel Barenboim, der wahrscheinlich selber bis heute in diese etwas autokratischer gesonnene Richtung tendiert. Die Alten wussten, dass es nach ihrem Willen geht, und sie hatten auch einen Willen. Welches Klavierkonzert möchtest du spielen? So habe etwa Leopold Stokowski ihn, den noch ganz jungen Barenboim, einmal gefragt. So erzählte mir dieser. Barenboim hatte Stokowski geantwortet, Prokofjews drittes. Darauf Stokowski, na gut, dann spielst du Beethovens fünftes. Karajan, ein gleichfalls leise sprechender, gelegentlich sogar stotternder Mann, dessen Stimmbänder bei einem Eingriff in frühen Jahren beschädigt worden waren und der sich daher akustisch kaum durchdringend zu Gehör bringen konnte, pflegte dennoch bei Proben laut zu werden, ja sogar zu schreien, wenn es ihm in den Sinn kam. Bei Proben von Arturo Toscanini wiederum, man kann es auf Mitschnitten nachhören, konnte man auf einen unausbleiblichen Wutanfall jedes Mal warten, bei dem sich der Dirigent cholerisch Luft machte und auch die Musiker losging. Ein letztes Beispiel, Karl Böhm, in Wien eine Legende, pflegte bei Proben unbarmherzig einen einzelnen Musiker aufs Korn zu nehmen, meist waren es Jüngere oder Neuzugänge, den er rundweg schikanierte. Die Erzählungen hierüber sind Legion. Diese Tradition, der also auch noch Karajan, Abbados direkter Vorgänger in Berlin, angehört hatte, war noch kaum abgerissen, als Abbado die Podien dieser Welt schrittweise eroberte. Er war nicht nur der erste Dirigent, der den Berliner Philharmonikern das Du anbot, sondern auch wohl der erste, der einen Begriff von Teamwork mitbrachte und förderte, der also, ganz technisch ausgedrückt, die eigene Autorität zurückstellte und auf diese Weise den Eindruck von Zurückhaltung, wenn nicht Schüchternheit, sehr wohl verbreiten konnte. Wenn Abbado besonders in seinen ersten Jahren in Berlin ein Stück weit gescheitert sein sollte, so liegt es genau an diesem scheinbar schwachen Arbeitsprinzip. Dies war neu, zu neu für einige mehr Autorität gewohnte Musiker. Hier kommt derselbe Satz, der dritte aus der vierten von Beethoven, mit denselben Wiener Philharmonikern wie eben. Nur 36 Jahre später, die schüchterne Saat mit Abbado am Pult ging hier schon auf. Thank you. Auf RBB Kultur hören Sie unsere Sendereihe über den Dirigenten Claudio Abbado mit Kaius Kaiser am Mikrofon. Heute über Abbado, den Schüchternen. Allegro Vivace, Trio und Poco Meno Allegro, diesmal mit Claudio Abbado am Pult der Wiener Philharmoniker 1988. Übrigens können wir schon jetzt, zu diesem noch frühen Zeitpunkt, ohne weiteres festhalten, dass Abbado nicht nur der erste schüchterne Dirigent gewesen ist, der als solcher auffällig wurde, sondern auch der letzte. Es gibt ja heute viele recht demokratisch gesonnene, moderat auftretende und freundlich argumentierende Dirigenten, schüchtern aber nicht. Noch ein Beispiel gefällig, der lettische Dirigent Andris Nelsons sagte mir einmal, man müsse heute als Dirigent nicht mehr Erkenntnisse oder Direktiven vorweisen können, sondern Gründe. Also man muss den Fragen der Musiker auskunftsfähig begegnen und nicht nur auf der eigenen Position beharrend einfach bestätigen, dass man es so und nicht anders will. Also Nelsons und mit ihm die gesamte Generation, der er angehört, mag von Abbado und den Seinen gelernt haben, auf ein Orchester zuzugehen und Musikern zu geben, was Musiker heute von den Dirigenten wollen, Gründe, Erklärungen und Details. Schüchtern aber sind sie deswegen noch lange nicht. Sie können es gar nicht sein. Denn sie müssen heutzutage viel zu oft mit Intendanten, Sponsoren und Freundeskreisen umgehen und reden und dürfen sich nicht auf eine einsame Scholle der Unberührbaren zurückziehen. Dirigenten heute, mit anderen Worten, sind vermutlich sogar weniger schüchtern denn je. Dagegen wäre die Frage, ob die direkten Vorgänger Abbados wirklich so in sich gefestigt, forsch und sicher gewesen sind, wie sie erscheinen. Oder ob nicht im Gegenteil ein Typus des zurückhaltenden, verschwiegenen Maestro mit Abbado vielmehr zu einem Ende gekommen war und aus diesem Grunde auffälliger für die Umwelt wurde. Das muss ich erklären und will gleich sagen, für diese Sichtweise, dass Abbado nicht der erste, sondern der letzte schüchterne Dirigent war, spricht sehr viel. Ich rede hier natürlich nicht von all den alten, autoritären Haudegen der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs, weder von in Europa verbliebenen Granden wie Karl Schuricht, Franz Konvitschny oder Hans Schmidt-Isserstedt, auch nicht von den durch die Immigration wetterfest gewordenen Überlebenskünstlern wie George Sell, Fritz Reiner oder Fritz Stiedry. Wohl aber von Leuten wie Karajan und Bernstein selber. Leonard Bernstein, ein öffentlichkeitswirksamer Entertainer, war selbstverständlich ein in sich zerrissenes Nervenbündel, hin und her gejagt zwischen sexuellen Obsessionen und gesellschaftlichen Nöten. Herbert von Karajan andererseits, ein durch Entnazifizierung und Berufsverbot gegangener Mitläufer, um das Mindeste zu sagen, wirkt in Interviews keineswegs so souverän, wie es seine Position erwarten ließe. Sein Intendant Wolfgang Stresemann hat ungläubig, aber glaubhaft versichert, dass er, wenn man Karajan in Berlin vom Flughafen abholte, jedes Mal der mit bebender Stimme vorgetragenen Frage Karajans begegnet sei, ob man glaube, dass er, Karajan, das Publikum und das Orchester noch einmal zu überzeugen vermöchte. Karajans letzter Intendant in Berlin, Ulrich Eckert, bezeichnete Karajan rundheraus als scheu bis zur Paranoia. Noch ein Mann wie Riccardo Muti, als direkten Generationskollegen von Abbado, konfrontierte ich selber einmal mit der Äußerung einer Sängerin. Es war Elina Garancia, die mir gesagt hatte, sie glaube, dass Muti in Wirklichkeit schüchtern sei. Muti errötete und fragte zurück, das hat sie gesagt? um anschließend rundheraus zu bestätigen, dass sie es getroffen hatte. Abado, mit anderen Worten, stand zu seiner Zeit nicht so sehr allein mit seiner Unsicherheit, wie es den Anschein haben könnte. Er war das vielleicht erste Aushängeschild, aber fast auch der letzte der großen Schüchternen. Adagio, der zweite Satz aus der Sinfonie Nummer 1 von Anton Bruckner, ein wahrlich unsicherer Mensch, hier noch dazu in einer Phase seines Schaffens, als er noch kaum so recht wagte, sich musikalisch zu sich selbst zu bekennen. Das Lucerne Festival Orchestra 2012 unter Leitung des hier wohl Wahlverwandten Claudio Abbado, der für dieses Frühwerk immer eine wohl nicht untypische Neigung gezeigt hat. Nun fragen wir uns allerdings noch immer, wie geht denn das? Wie kann ein Mann, der instabil und in sich irgendwie blockiert ist, ein ganzes Orchester leiten und auch noch eine Weltkarriere machen, die ihresgleichen sucht? Nun, wie wir bereits angedeutet haben, dürften die zeitlichen Umstände ihm dabei geholfen haben. Abbados Zeit nämlich war immer noch eine Epoche, in der den Dirigenten mit allergrößtem Respekt begegnet wurde. Ihnen wurden alle nur erdenklichen Freiräume zugebilligt und nach Möglichkeit jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Dies ist zum Teil bis heute noch so. Die Anrede Maestro, aus Italien kommend, aber dort nicht nur für Dirigenten, sondern auch genauso für Kostümbildner und andere vom Handwerk kommende Berufsangehörige angewendet, hat sich im Allgemeinen zu einer Anredeformel gewandelt, die Gottähnlichkeit zuzugestehen scheint. Maestro, es mag bizarr erscheinen und jedenfalls zeitgemäß, Dirigenten indes, jedenfalls die meisten, werden sich hüten, dagegen etwas einzuwenden. Claudio Abbado, auch wenn er einen jugendlicheren Typus zu verkörpern schien, wurde in diesem Respektsabstand nichts abgeknapst. Er durfte schüchtern sein, weil Dirigenten fast alles dürfen. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass gerade der jugendliche Impetus, den Abbado verströmte, seiner persönlichen Wirkung grundsätzlich geholfen haben dürfte und seine Schüchternheit gleichsam kompensierte. Abbado war nicht nur ein echtes Erotikon auf der Bühne, er verkörperte als der wohl erste Softie seiner Profession ein neuartiges Modell innerhalb der Klassik. Nehmen wir nur das Äußerliche. Abbado war der erste moderat langhaarige Dirigent seit Franz Liszt. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn auch schon Sergiu Celibidache und später Kent Nagano hatten sogar längere Haare und verstanden die eigene Frisur gleichsam als erotische Waffe einzusetzen. Celibidache indes war ein Desperado, ein Außenseiter, kein Repräsentant des dirigentischen Mainstream. Er gelangte erst in seinen letzten Jahren in München wieder ins Zentrum der Klassik-Weltöffentlichkeit. Und Nagano, ebenso wie Muti, Simon Rattle, Robin Ticciati und andere Frisurbesitzer, waren viel jünger. Zuvor aber war nicht viel. Abbado war auch in Haarfragen ein Pionier auf dem Dirigentenpult, natürlich ohne davon viel zu machen. Es geschah ganz selbstverständlich, das war ja der Witz daran. Und es wehte da auch ein Hauch der 60er Jahre, wenn man ihn so betrachtete. Das bedeutet, Abbado konnte die eigene Softness als Teil eines dynamisierten Männerbildes ausgeben. Er durfte schüchtern sein, auch weil er auf diese Weise umso männerbewegter wirkte. Und er war darin noch einmal eigentlich der Erste, oder? Der bewegte Mann unter den Dirigenten, wo wäre er sonst zu finden? Und was spielen wir jetzt? Bloß nichts aus Mozarts Figaro? Nein. Verführung von Richard Strauss, Claudia Abbado dirigiert die Berliner Philharmoniker. Die Solistin ist Carita Mattila.
Spaß.